Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir wollen uns heute einmal mehr vor Augen halten, einige Szenen aus dem Leben des Gottesmannes Mose. Mose ist in unseren Betrachtungen schon zweimal Gegenstand unseres Studiums gewesen, aber sein Leben ist so umfangreich und seine Bedeutung so groß, dass es noch ein drittes Mal der Fall sein wird. Wir sind etwa im Jahr 1410 vor Christus und wir sind am Rand Palästinas. Mose ist inzwischen 120 Jahre alt und er hat mit dem Volk sehr, sehr viel erlebt. Er hat so viel erlebt, dass aus der Schilderung seines Lebens und seiner Hinterlassenschaft, die in den Gesetzen besteht, die er auf Gottes Geheiß dem Volk Israel gegeben hat, 5 umfangreiche Bücher entstanden sind, die wir gesammelt haben in unserer Bibel als die sogenannten 5 Bücher Mose. Und diese Bücher haben das ganze Alte Testament sozusagen beherrscht. Auf dieser Grundlage baut sich der ganze Rest des Alten Testaments auf. Ohne die 5 Bücher Mose ist der Rest nicht denkbar. So ist es. Und man kann natürlich auch weitergehen. Die Bedeutung geht auch über die Zeit des Alten Testaments hinaus und betrifft eigentlich auch uns heute. Und aus dem Text, den uns Ralf gelesen hat vorhin, geht das ja auch eindeutig hervor. Nämlich, wenn sogar der Apostel Paulus sagt zu den Korinthern, das alles ist geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Und wenn ich diese Texte lese im Korintherbrief und mir anschaue, was tatsächlich in den 5 Büchern Mose steht und mir auch die Geschichte der Gemeinde von Korinth anschaue, komme ich zu der provokanten Frage, war denn die Gemeinde Gottes jemals topfit? Weil ich weiß, dass manche darauf warten. Manche warten darauf, dass die Gemeinde Gottes topfit wird für das Ende. Und ich habe hier einfach meine Fragen. Was ich euch jetzt bringe, ist 3 Geschichten aus den letzten Wochen des Lebens Moses. 3 Geschichten, in denen klar wird, was 40 Jahre Erziehung durch den Gang durch die Wüste gebracht haben. Unsere erste Geschichte befindet sich im 20. Kapitel des 4. Buchs Mose. 4. Buch Mose, Kapitel 20, und wir lesen dort die Geschichte vom Haderwasser. Das ist eine bekannte Geschichte. Eine Geschichte, die, obwohl ich sie schon ewig lang kenne, mich trotzdem nie kalt lässt. Ich werde diese Geschichte nicht gewöhnt. Weil ich mich in diesen Mann Mose an der Stelle so gut hineinversetzen kann. Ich lese. Und die Kinder Israel kamen mit der ganzen Gemeinde in die Wüste Zin im 1. Monat, und das Volk lag zu Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Die Gemeinde hatte aber kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Das Offensichtliche an dieser Stelle, liebe Freunde, ist, dass die Wüstenwanderung dem Ende zuneigt. Das ist klar, die 40 Jahre gehen dem Ende zu. Es wird eingeleitet vom Tod Miriams, der Prophetin. Miriam, die sie begleitet hat. Kommt das nochmal? Wunderbar. Miriam, die sie begleitet hat, die ganze Zeit ist ja unter dem Geschwisterpaar Miriam, Aaron, Mose, die Älteste. Und sie stirbt jetzt offensichtlich weit über 120 Jahre alt. Das Volk liegt in Kadesh und Kadesh kennen wir schon aus dem 13. Kapitel. Das ist dort, zumindest namensgleich, wo die 12 Kundschafter ausgesandt wurden, bevor die 40 Jahre Wüstenwanderung losgingen. Und es ist wieder mal der erste Monat. Der erste Monat ist der Monat des Auszugs aus Ägypten. Die Erinnerung ist also da. Erster Monat Auszug aus Ägypten. Wir sind in Kadesh und wir sind am Ende der Wüstenwanderung. Die Prophetin Miriam stirbt. Und es ist kein Wasser da. Seht ihr das Programm? Es ist eine Wiederholung. Es ist eine Wiederholung. Kein Wasser. Der Wasserstrom versiegt. Es ist so, dass im Buch Exodus im 17. Kapitel gezeigt wird, wo denn das Wasser herkam. Auch damals war es ein Aufruhr. Das Volk wollte nicht wirklich einsehen, sich von Mose führen zu lassen und sie machten großes Geschrei, kein Wasser da, kein Wasser da. Da haben wir ein 1,5 Millionen Volk und kein Wasser. Nun, damals bekam Mose den Auftrag, einen Felsen zu schlagen und da floss das Wasser heraus. Und dieses Wasser hat sie in den 40 Jahren Wüstenwanderung immer begleitet. Es war klar, das Wasser kam auf wunderbare Weise. Es gab keine normalen Wasserstellen, die ein 1,5 Millionen Volk ernähren konnten. Nicht in der Wüste. War nicht da. Aber immer gab es dann irgendwo einen Felsen, aus dem Wasser kam, der das ganze Volk speiste. Und das waren sie gewohnt geworden. Genauso wie sie gewohnt geworden waren, dass ihre Sandalen nicht abfielen, dass das Gewand nicht schleißig wurde und kaputt ging. Genauso wie sie gewohnt wurden, dass sie Tag für Tag vom Manna aßen, jeden Tag ein Wunder sehen. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt? Jeden Tag ein Wunder sehen. Und die sind so gewohnt und kaum hörten Wunder auf, nämlich, dass es plötzlich kein Wasser mehr gibt und das Geschrei geht schon wieder los. Das Geschrei geht schon wieder los. Also meine Frage bleibt, wann war die Gemeinde jemals topfit? Wie viele Jahre haben wir nun Erziehung? Wie viele Jahre haben wir Wunder Gottes jeden Tag? Und das Ergebnis ist ein Geschrei. Den Test bestehen sie offensichtlich nicht. Anstatt dass sie sagen, oh, wir sind an den Pforten des gelobten Landes, es ist wie vor 40 Jahren, wir könnten jetzt einfach auf Gott vertrauen und mit ihm reingehen, denn das hat er jetzt sicher vor. Und dass kein Wasser mehr da ist, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Gottes Wunder in Zukunft noch andere sein werden, aber das brauchen wir offensichtlich nicht mehr. Aber nichts davon, es kommt Geschrei. Wir lesen. Das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, wo unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Wisst ihr, wie das gotteslästerlich ist, was sie da sagen? Im Buch Patriarch und Propheten bringt Ellen White diesen Vers in Zusammenhang mit dem Untergang von Korah und seinen Aufrührern, die die Erde verschlungen hat in der Wüste. Ach, dass wir umgekommen wären mit unseren Brüdern vor dem Herrn. Was ist denn das für eine Rede? Das ist doch, ja, wenn ich sage frech, ist das gar kein Ausdruck. Unmöglich. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Ich muss das schon so lesen, weil es so furchtbar dumm ist. Jeden Tag werden sie geführt und genährt und getränkt. Was soll dieser Satz? Und warum habt ihr uns aus Ägypten überhaupt herausgeführt an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, da weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und dazu kein Wasser zu trinken, was so viel heißt wie, und das Manna haben wir bis hier. Also wenn ich sage, das Volk ist undankbar, dann trifft das ungefähr, oder? Es trifft ungefähr, echt? Undankbar. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Mose und Aaron gingen von der Gemeinde zur Tür der Hütte des Stifts und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Das Volk Gottes sieht nicht die Segnungen, sondern nur die Probleme. Und das Hauptproblem, das sie nicht sehen, aber an dem sie heftig beteiligt sind, ist das Kritikproblem. Kaum gibt's irgendwas, was nicht plangemäß läuft, wird kritisiert. Um die Wette und wie das alles schlecht geplant ist. Von Anfang an schlecht geplant, liebe Freunde. Schon damals, als wir ausgezogen sind. Hätten uns eigentlich alles sparen können. Setzt sich Mose nicht 40 Jahre für diese Leute ein? Sind nicht die meisten schon in der Wüstenwanderung gestorben? Sind das jetzt nicht hauptsächlich die, die damals unter 20 waren? Ist das nicht jetzt die letzte Generation? Die letzte, die ins Land ziehen wird? Wird diese neue Generation ins Land Kanaan gehen, weil sie besser ist als die vor ihr? Ich führe wie bei Mose, alles bröckelt. Ich spüre, wie Mose in Verzweiflung verfällt. Ich spüre, wie Mose einfach eine kolossale Versuchung der Totalentmutigung erleidet an dieser Stelle. Diese ganzen Jahrzehnte, und sollen sie umsonst gewesen sein? Was sagt ihm Gott? Vers 7. Der Herr redet mit Mose und sprach, nimm den Stab, versammel die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, redet mit dem Fels vor ihren Augen und der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Fels bringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Ich möchte, dass wir hier die Formulierung beachten, die hier steht, schon von Gott. So sollst du ihnen Wasser aus dem Fels bringen. Das müssen wir ein bisschen im Ohr haben. Wasser aus dem Fels. Dann nahm Mose den Stab von Herrn, wie er ihn geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor den Fels und er sprach zu ihnen. Und jetzt kommt dieser Ausspruch. Hört ihr Ungehorsamen, werden wir euch auch Wasser bringen aus diesem Felsen. Die Wörter sind interessant. Werden wir euch auch Wasser bringen aus diesem Felsen. Das ist nämlich das, was sie 40 Jahre lang gemacht haben. Wasser aus den Felsen ihnen gebracht. Und dann hebt er seine Hand auf und schlägt den Felsen mit dem Stab zweimal. Und so ging viel Wasser heraus, das die Gemeinde trank und ihr Vieh. Das Bild soll direkt anschließen an dieses erste Mal, wo sie Felswasser getrunken haben, wo der Fels geschlagen wurde. Und es war ein Symbol auf Jesus, auf den Messias. Jesus wird geschlagen einmal, um danach angerufen zu werden im Hinblick auf dieses eine Mal, wo er geschlagen worden ist. Das ist das Bild, das Mose hier hätte vervollkommnen sollen. Jesus wird einmal geschlagen und danach wird er angerufen. Aber die Unbeherrschtheit des Mose zerstört dieses Bild. Er verliert seine Beherrschung und er wird dadurch angreifbar. Denn eines könnt ihr sicher sein. Liebe Geschwister, glaubt mir. Auch wenn da jetzt Wasser herausgekommen ist, die Tatsache, dass Mose die Nerven verloren hat, ist vielen nicht entgangen. Und so schlimm das ist, So sehr man auch sagen kann, lieber Mose, ich verstehe dich ja, ich verstehe dich. Ich meine, wollte er Führer des Volkes Israel werden und es aus Ägypten führen? Wollte er nicht. Als Gott zu ihm gesagt hat, du machst das, hat er was gesagt? Herr, such dir, wen du willst, bloß mich nicht. Und hat der liebe Gott ihn zurechtgebogen und gesagt, du gehst und fertig. Dann hat der Mose das angenommen. Und jetzt, am Ende, bevor sie ins Land eintreten, jetzt passiert ihm das. Er verliert die Beherrschung. Für viele von uns mag das so ausschauen, als ob das nur so ein ganz kleiner Kratzer wäre. So ein Ding, das man leicht übersehen kann. Ist ja okay, er hat ja so viel Gutes getan. Aber Gott sieht das nicht so. Gott sieht das nicht so. Er sagt ihm klar, Vers 12, der Herr sprach zu Mose und Aaron, darum, dass ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den Kindern Israel, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Was haben sie falsch gemacht? Hätten sie so gemacht, wie Gott es ihnen gesagt hätte, nämlich den Felsen ansprechen und der Fels gibt Wasser, wäre das eine neue Erfahrung für das Volk Israel gewesen, über die sie alle hätten nachdenken müssen. Sie hätten nachdenken müssen, was bedeutet das jetzt? Und ihre Gedanken wären auf den Messias hingelenkt worden, für den der Fels steht. Der Fels, der mitfolgt, sagt Paulus im Korintherbrief, ist Christus. Darauf wäre ihr Denken hingelenkt worden. Und genau das hat es jetzt nicht mehr gebracht. Alle konnten trinken und alle waren wieder zufrieden. Wir haben das traurige Phänomen, dass das Volk Israel zwar Wasser kriegt, aber nichts daraus lernt. Könnte das uns auch passieren, dass wir von Gott Dinge erbitten, die wir brauchen, die wir zur Lösung unserer Probleme in Anspruch nehmen, aber dass wir nichts daraus lernen? Der liebe Gott hilft uns und es bringt aber nichts. Wir lernen nicht dazu. Das ist hier passiert. Und Gott muss nun reagieren. Er wird geheiligt dadurch, dass er jetzt zeigt, was Mose gemacht hat, war nicht voll in Ordnung und deshalb muss er Konsequenzen auf sich nehmen. Und das bedeutet, dieses Volk wird seine Führer verlieren. Er sagt, darum, dass ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den Kindern Israel, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Und dann wird gesagt, das ist das Haderwasser, darüber die Kinder Israel mit dem Herrn haderten und er doch geheiligt wurde an ihnen. Diese Geschichte. Und sie leitet das Ende Moses ein. Denn, so viel will ich jetzt schon verraten, der ursprüngliche Plan, und es ist tatsächlich so, Gott hat ursprüngliche Pläne, die sich nicht erfüllen. Der ursprüngliche Plan war gewesen, dass Mose das Volk ins Land bringt und dass er dort direkt von Gott, wie später Elia, in den Himmel aufgenommen wird. Das war der ursprüngliche Plan. Und jetzt konnte das nicht mehr gemacht werden. Mose sollte das Volk nicht hineinführen, Aaron auch nicht. Und das führt dazu, dass die Zeit des Abschiednehmens gekommen war und ganz Israel verstehen musste, was es mit seinem Hader, mit seiner ewigen Auflehnung verursacht hat. Es hat seine Führer an den Rand gebracht, dass Gott selber mit ihnen unzufrieden sein musste. Und ich meine jetzt mit den Führern. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, der Mose hätte sich hier beherrschen müssen und durch seinen Fehler, und man kann das schwer moralisch auf den Mose abwälzen. Ja, er hat den Fehler gemacht. Ja, den hat er natürlich gemacht. Aber man muss doch auch sehen, dass er den nicht gemacht hätte, wenn das Volk ihn nicht so geplagt hätte. Und ich bitte alle, die jetzt über Moses Fehler reden wollen, zu bedenken, wie es denn für jeden einzelnen von uns hier wäre, hätten wir 40 Jahre ein Volk geführt, das uns nach 40 Jahren so behandelt. Dann möchte ich, dass der aufzeigt, der sagt, ich hätte das besser als Mose gemacht. Also ich zeige nicht auf. Ich zeige nicht auf. Und Gott weiß das auch. Das heißt, Gott sagt, er wird Mose nicht in das Land bringen, aber er ändert seinen ursprünglichen Plan nur dahingehend, dass er Mose vor den Augen des Volkes bestraft, um dem Volk etwas beizubringen. dass das Volk begreift, wir sind eigentlich schuld an diesem ganzen Dilemma. Und das ist auch so gekommen. Das ist auch so gekommen. Eines ist klar, Fehler der Führer wiegen doppelt schwer. Und der Fehler Moses war, dass er sich auf die Argumente seiner Kritiker eingelassen hat. Das schade ist, man soll sich nicht auf die Argumente der Kritiker einlassen. Kleines Bild zur Vervollständigung. Ellen White hat eine Vision. Und sie sagt, in dieser Vision sieht sie zwei Kronen. Eine Krone der irdischen Herrlichkeit und des Ruhmes und eine Krone der himmlischen Herrlichkeit. Könnt ihr nachlesen, Schatzkammer der Zeugnisse. Die zwei Kronen. Was passiert? Die Menschen wollen alle die Krone der irdischen Herrlichkeit erringen, Ruhm erlangen, Reichtum erlangen. Und um diese Krone balgt man sich. Bald hat sie der eine und wird gefeiert von der ganzen Welt. Aber dann kommt ein anderer, entreißt sie ihm und dann wird der gefeiert von der ganzen Welt. Und es ist ein Herumgedrängle um diese Krone des irdischen Ruhms. Das ist einfach unglaublich. Und dann sagt sie, die andere Krone, die Krone der himmlischen Herrlichkeit, da gibt's nicht so viel, die die haben wollen. Und die, die sie aber erringen, die behalten sie dann auch. Und dann sagt sie, aber die werden gestört. Da gibt's einfach Leute, die nicht wollen, dass die Krone der himmlischen Herrlichkeit davontragen und ins Reich Gottes gehen. Und die Leute, die das nicht wollen, die bewerfen sie mit schwarzen Kugeln. Schwarze Kugeln. Und dann passiert was Interessantes in dieser Vision bei Ellen White. Sie sagt, die diese schwarzen Kugeln nicht beachteten, denen konnten sie nicht anhaben. Die schmeißen mit schwarzen Kugeln, passt, lass sie schmeißen. Die aber versuchten auszuweichen, sie abzuwehren, wurden von ihnen getroffen und befleckt. Beschmutzt und besudelt. Und wenn ihr jetzt fragt, warum erzählt er das? Ich sage euch warum, denn Ellen White gibt die Erklärung. Sie sagt, die schwarzen Kugeln sind die bösen Gerüchte und Verleumdungen, die gegen die Kinder Gottes losgelassen werden. Und wenn ihr euch darum kümmert, wie man euch verleumdet, dann wird es euch kaputt machen. Wenn ihr aber auf Jesus schaut und euch um eure Verleumdungen und Verleumder nicht kümmert, dann können sie euch nichts anhaben. Oh Leute, wie das wahr ist. Wie das wahr ist. Und das ist das Problem des Mose hier. Er hätte einfach auf diese Argumentation nicht eingehen sollen. Einfach auf Gott vertrauen, vorangehen, machen, was Gott sagt und die Sache durchziehen. Und so tun, als ginge es nicht um ihn persönlich. Denn eines ist sicher, wenn ihr mal an den Punkt kommt, wo man euch verleumdet und ihr wisst, es geht eigentlich nicht um mich persönlich, dann seid ihr raus aus der Spirale. Dann seid ihr raus. Und das ist, was Mose hätte besser machen können. Aber Hand aufs Herz. Für mein Leben war diese Geschichte bei Ellen White sehr, sehr prägend, hat mich sehr, sehr gestärkt. Ja? Aber hätte ich das nie gelesen, wüsste ich es auch nicht. Damals jedenfalls haben wir eine Zeit des Umbruchs. Die Alten gingen, einer nach dem anderen, nicht nur Miriam, auch Aaron stirbt jetzt in diesem Kapitel und übergibt die Priesterherrschaft seinem Sohn Eleazar. Und das in einer Zeit von außenpolitisch höchsten Schwierigkeiten, denn in diesem Kapitel wird auch gezeigt, sie wollen durchziehen durch das Land Edoms. Das Land Edoms kennt die Geschichte Israels, kennt, wie sie aus Ägypten ausgezogen sind. Mose appelliert an sie und sagt, bitte lasst uns doch durch euer Land ziehen, wir wollen euch keine Probleme machen. Und sie sagen, Vers 18, Edom aber sprach zu ihnen, du sollst nicht durch mich ziehen oder ich will dir mit dem Schwert entgegenziehen. Also, große Probleme und jetzt stirbt auch noch Aaron. Kann es noch schlimmer kommen? Sollen sie den Kampf mit Edom aufnehmen? Gott verbietet es ihnen. Gott sagt, ihr werdet nicht gegen Edom streiten. Und sie umgehen es. So, Kapitel 21, zweite Geschichte. Und da der Kanaaniter, der König von Arad, der gegen Süden wohnte, hörte, dass Israel hereinkommt durch den Weg der Kundschafter, stritt er gegen Israel, führt etliche gefangen. Da gelobte Israel dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du dies Volk unter meine Hand gibst, will ich ihre Städte verbannen. Der Herr hörte die Stimme Israels, gab die Kanaaniter und sie verbannten sie samt ihren Städten, hießen die Städte Horma. Dann zogen sie von dem Berg Hor auf dem Weg gegen das Schilfmeer, dass sie um der Edomiterland herumzögen. Und das Volk ward verdrossen auf dem Wege. Und das kommt wieder. Es kommt wie eine Leier. Das Volk war verdrossen auf dem Weg, redete gegen Gott, gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Unsere Seele ekelt vor diesem Manna. Ich sag's gleich, wie es ist. Die magere Speise ist das Manna. Unsere Seele ekelt vor dem Manna. Und da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Wisst ihr, dass diese Schlangen immer da waren? Aber der liebe Gott hat sie, wenn Israel kam, weggeräumt. Und jetzt, nachdem sie wieder so anfangen, das ist wie Copy and Paste, oder? Dieselben Sachen kommen, Copy and Paste. Jetzt, wo sie wieder so anfangen, sagt der liebe Gott einmal, okay, dann mache ich mal nichts. Und dann sind da diese Giftschlangen und diese Giftschlangen fordern ihre Opfer. Sie bissen das Volk, das viel Volks in Israel starb. Vers 7. Da kamen sie zu Mose und sprachen, aha, jetzt kommt die Erkenntnis. Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und dann kommt diese Geschichte von der ehernen Schlange. Diese Geschichte wird von Jesus einmal verwendet werden, wenn es um das Thema Wiedergeburt geht. Erinnert ihr euch? Jesus mit Nikodemus redet und sagt, der Mensch muss von Neuem geboren werden. Und Nikodemus sagt, wie soll das zugehen? Verstehe ich nicht, was meinst du? Und Jesus fragt zurück, bist du ein Meister in Israel und kannst das nicht erklären? Was ist los mit dir, Nikodemus? Und dann spricht er, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, wird auch des Menschensohn erhöht werden. Für wen steht die Schlange normal? Die Schlange steht normal für den Teufel. Die Schlange steht für die Sünde. Und da wird es eine eherne Schlange an einem Stab hoch aufgehalten und die Leute müssen sie anschauen und dann wird das Gift wirkungslos, als ob sie ein zweites Leben bekämen. Und gemeint ist, wir Sünder, wir haben das Schlangengift in uns. Wir werden dran zugrunde gehen. Aber wenn wir auf Jesus schauen, der für uns erhöht ist, dann bekommen wir neues Leben. Die Wiedergeburt ist, dass das Gift der Sünde, das uns tötet, unwirksam gemacht wird durch unseren Glauben an Jesus, der uns rettet. Das ist die Wiedergeburt. Die Schlange ist jetzt ein Symbol für die Wiedergeburt, dass ich ein neues Leben bekomme, wenn ich darauf vertraue, dass Jesus für mich zur Sünde gemacht worden ist. Ein ganz tiefes Symbol. Das kommt hier noch, da haben wir das Haderwasser, dann haben wir die Schlange. Merkt ihr, wir haben ständig einen Zustand der Spannung, ständig einen Zustand der Auseinandersetzung. Und was versucht Gott? Gott versucht ihnen ständig Lehren beizubringen mit tiefem geistlichen Inhalt, über die sie hätten nachdenken können. Lehren, die eine jahrtausendelange Gültigkeit haben. Nun, das Ganze endet insofern gut, dass die, die dann auf die Schlange geblickt haben, ihr Leben behalten haben. Und darüber konnten sie nachdenken. Natürlich konnte man auch diskutieren. Man konnte sagen, was soll das? Ich soll auf die Schlange schauen und dann geht's mir besser? Das ist doch Unsinn. Da will ich lieber aufrecht sterben, als mich zum Gespött machen, oder? Ja, es gibt viele, die wollen im Stehen sterben, nur damit sie nicht den Ruhm verlieren. Im Rest dieses Kapitels mit den Schlangen finden sie dann Brunnen, Das Wasserwunder hört dann auf. Sie schlagen Sihon und Og, das sind Amoriterkönige. Sie gewinnen das Ostjordanland. Die Amoriter werden regelrecht ausgerottet. Und fast sind sie da. Sie sind schon gegenüber Jericho. Ihr wisst ja, was in Jericho passiert, brauche ich nicht erklären. Sie sind schon gegenüber Jericho. Kapitel 22, 1. Danach zogen die Kinder Israel und lagerten sich in das Gefilde Moab jenseits des Jordans gegenüber Jericho. Und jetzt kommt Balak. Nun, das wissen alle Kinder hier, wer dieser Balak ist, oder? Frage ich dich, wer ist Balak? Weißt du's? Weißt du, wer Balak ist? Also ich schaue mich gerade nicht an, gell? Wer ist der Balak? Frage an die Kinder. Was hat der gemacht? Wen hat der geholt? Er hat den Bileam gehört. Ich habe gehört, wie jemand gesagt hat. Er hat den Bileam geholt. Und der Bileam ist ein Prophet. Und zwar, er ist ein Prophet, der bekannt ist unter den Heiden. Er ist kein Israelit. Er kommt aus Mesopotamien. Und er soll jetzt geholt werden und er soll jetzt dem Balak einen Wunsch erfüllen, nämlich er soll Israel verfluchen. Die Israeliten haben keine Ahnung über dieses Komplott. Sie wissen nichts davon. Und so kommt's. Bileam wird eingeladen. Das steht alles in diesen Kapiteln hier, 22 bis 24. Bileam wird eingeladen, Balak für Geld diesen Dienst zu tun. Bileam widersteht, weil Gott zu ihm sagt, das machst du ja nicht. Israel ist gesegnet. Aber in seinem Herzen hat Bileam doch diese Versuchung immer noch, das Geld zu nehmen. Dann kommt Balak ein zweites Mal, schickt andere Leute, sagt, Bileam, komm doch, ich kann dir Gold geben. Und Bileam weigert sich wiederum, er sagt klipp und klar, du kannst mir Gold geben, so viel du willst, ich kann nichts tun, was gegen den Willen Gottes geht. Aber Bileam bleibt über Nacht. Vielleicht passiert ja was und der liebe Gott sagt was. Ich meine, der Bileam weiß ganz genau, dass das unsinnig ist. Es zeigt nur, dass er versuchbar ist an dem Punkt. Er ist versuchbar. Ja. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, geh mit, aber du sagst nur, was ich dir erlaube. Und der Engel des Herrn stellt sich Bileam dreimal in den Weg am nächsten Tag. Und die Eselin, habt ihr Kinder schon mal gesehen, wie groß so ein Esel ist? Also wenn ich jetzt hier stehe, ja, und ich habe da das Tier und ich hätte jetzt ein Pferd, dann wäre ein Pferd ungefähr so groß, nicht? Also würde ich auf das Pferd steigen, müsste ich mich hier anhalten und müsste mich dann nach oben schwingen und das schaffen nicht mal alle. Also ein Pferd ist ziemlich hoch, gell? Wisst ihr, was ein Esel ist? Der ist ihr irgendwo. Bei einem Esel, habe ich so, stelle ich mich auf die Zehenspitzen und setze mich drauf. So klein ist ein Esel. Aber diese Tiere halten ungeheuer viel aus. Die sind sehr zäh, können große Lasten tragen. Manchmal sagt man ihnen nach, sie seien stur. Aber diese Eselin war eigentlich nicht stur, sondern sie ist ausgewichen. Wisst ihr, was die Eselin gesehen hat mit ihren eigenen Augen? Sie hat gesehen, da steht ein Mann in einem Lichtgewand mit einem Schwert und er erhebt das Schwert gegen ihren Herrn Bileam. Und da ist sie stehen geblieben. Ist sie auf die Seite gegangen und der Bileam war wirklich, wirklich wütend und trischt auf diese Eselin ein. Und das macht sie dreimal. Am Schluss kann sie nicht mehr, sie kann nicht rechts, nicht links ausweichen. Da gibt's Mauern von Weinbergen und sie bricht unter ihm zusammen und er schlägt und trischt auf sie ein und plötzlich fragt die Eselin den Bileam, was habe ich dir getan? Und das Interessanteste ist nicht mal das, weil der liebe Gott hat halt die Zunge dieser Eselin gelöst und hat ihr ein Wort gegeben. Das Interessante ist, dass der Bileam mit ihr diskutiert. Der überlegt es nicht und sagt, hey, was ist da los? Bitte, wie kommt es, dass du mit mir redest? Sondern er sagt, ich habe dich geschlagen und ich mach's nochmal, wenn du nicht tust, was ich sage. Und außerdem, ich würde dich am liebsten umbringen. Das sagt er hier. Lies die Geschichte nach. Ist ungeheuerlich. Er sagt, ich würde dich am liebsten umbringen. Und das wirft ihm nun der Engel vor. Der Engel wird nun auch für Bileam sichtbar und sagt, Bileam, ist dir nicht klar, dass diese Eselin dein Leben gerettet hat? So, was macht der Bileam? Also, wenn du möchtest, kehre ich wieder um. Und das ist nicht ehrlich, denn der Bileam weiß ganz genau, dass Gott das nicht möchte. Wenn du möchtest, kehre ich wieder um, das ist so eine Art Scheinbekehrung. Ja, ich mache schon, was Gott will, wenn er es mir sagt. Und er sagt nochmal, gut, du sagst nur, was ich dir erlaube. Und dann kommt er zu Balak und dann kommt Pomp und Gloria und Opfer und alles Mögliche. Und dann inszenieren sie das. Und dreimal will Bileam das Volk verfluchen auf Geheiß des Balak, aber er schafft es nicht. Im 24. Kapitel wird das geschildert, dass er es segnen muss. Ich lese den Text jetzt nicht mehr, aber es ist eine der schönsten Prophezeiungen im Alten Testament über das Volk Israel, über den Messias, die von Bileam hier ausgesprochen wird, nicht? Ein Stern wird aus Jakob aufgehen. Und Balak ist wirklich sauer. Nach dreimal lässt er den Bileam einfach nach Hause. Aber die Sache ist nicht vorbei. Bis jetzt ahnt Israel immer noch nichts von dem, was hinter seinen Kulissen vor sich geht. Aber jetzt wird die Sache konkret. Plötzlich tauchen da Frauen auf. Also, das ist nicht böse gegen die Frauen, überhaupt nicht. Aber es ist einfach die Geschichte. Es tauchen Frauen auf, die einen besonderen Job haben. Sie sind Priesterinnen. Priesterinnen eines Götzen. Und zu diesem Götzendienst gehört auch die sakrale Prostitution. Und das ist jetzt, was mit Israel passiert. Da tauchen die auf und sie verführen die Männer und sie betreiben ihren Gottesdienst. Das bedeutet dann auch handfeste Unzucht, Hurerei. Und Israel wird dadurch wirklich an den Rand des Abgrunds gebracht. Denn was Gott vorher nicht tat, dass er Israel verfluchte, das tat er nicht, sondern er segnete es. Das konnte er nun nicht mehr tun. Und das war die List des Bileam. Der Bileam wollte noch immer das Geld haben. Und der Bileam hatte dann die Idee, versucht doch, ob sie von ihrem Gott abfallen. Denn dann könnt ihr sie überwinden. Ihr könnt das nachlesen im 31. Kapitel. Dort steht es wörtlich geschrieben, dass das die List des Bileam war und dass das fast geklappt hätte. Und Gott lässt aber zu, dass die Israeliten aus diesem Kampf siegreich hervorgehen und dass sie das alles beenden. Drei Geschichten. Immer ist das Volk Gottes bedroht. Und immer hat es damit zu tun, dass es unzufrieden ist und seinen Führern nicht vertraut. Die Geschichte vom Hadarwasser, die Geschichte von den Schlangen und die Geschichte von Bileams und dem Totalangriff dieser sexuellen Verführung, um die es da ging. Zwischenbetrachtung, bevor wir das Ende haben. Gibt es hier Parallelen für das Volk Gottes, auf das Ende der Welt gekommen ist? So wie Paulus es sagt in 1. Korinther Kapitel 10. Die größten Gefahren für die Gemeinde der Endzeit, und darunter verstehe ich uns jetzt, ist geschehen durch den Kritik- und Richtgeist, dass wir es nicht schaffen, Einigkeit unter uns herzustellen. Kritik- und Richtgeist. Die Leute, die sich am Ende breitschlagen lassen, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen, Führungsaufgaben zu übernehmen, die werden am Ende noch durch den Kakao gezogen. Es ist kein einfacher Job, auch heute nicht, in Führungsebenen der Gemeinde unterwegs zu sein. Es ist schwierig und es wird jede Menge getratscht. Und haben wir nicht ein Zeitalter von sexuellen Versuchungen in einer übersexualisierten Gesellschaft, wie wir es weltweit in dieser Dichte noch nie gehabt haben? Der Baal Peor von heute und seine medianitischen Priesterinnen tragen halt andere Namen, aber im Konzept hat der Satan nicht viel verändern müssen. Und jetzt frage ich nochmal, sind wir besser als unsere Vorfahren? Werden wir ins Reich Gottes gehen, weil wir besser sind? Abschließende Betrachtungen über Mose. Mose ging nach seiner großen Abschiedrede, die findet ihr im Buch Deuteronomium, im 5. Buch Mose. Es kommt dann nur mehr das. Ein paar Gesetze und dann die große Abschiedsrede. Nach dieser Abschiedsrede macht er sich auf seinen letzten Gang. Er muss sich ein letztes Mal mit seinem Freund, mit dem lieben Gott treffen, um dann zu sterben, wie es verfügt worden war. Das Volk weiß, dass es hauptschuldig an dieser Entwicklung der Dinge war. Gottes Strafe für Mose sollte, wie ich schon gesagt habe, auch das Volk zum Nachdenken bringen. Und im letzten Kapitel des 5. Buchs Mose, im 34. Kapitel, wird nun das geschildert. Was ist da genau geschehen? Gott holt seinen Freund zu sich und bevor er stirbt, setzt er sich zu ihm und dann zeigt er ihm das ganze Land. Überall, rundherum, wo Israel wohnen wird. Man sieht von dort oben das Meer, man sieht die anderen Gebiete hinein, auch nach Osten, nach Norden, nach Süden. Mose sieht das ganze Land. War es damit getan? Ich schöpfe nun frei aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Es war nicht damit getan. Der liebe Gott wollte mehr machen. Er sagt, Mose, schau mal. Das wird geschehen. Und er sieht das Volk Israel, wie es in diesem Land lebt. Er sieht das Volk Israel, wie es ständig weiterhin schwankt zwischen Treue und Treubruch, was ihn ja auch diese letzten 40 Jahre so beschäftigt hat. Er sieht die Probleme der Israeliten bis zum babylonischen Exil und auch danach. Wie traurig muss Mose gewesen sein an der Stelle, wenn er denkt, was hat Gott für dieses Volk nicht getan? Und wir enden am Ende in einer wieder neuen Gefangenschaft. Diesmal halt nicht Ägypten, aber diesmal Babylon. War es das? Aber Gott zeigt es ihm weiter. Gott zeigt ihm, es geht nicht um ein Totalversagen des Volkes. Er sieht den Messias. Er begreift, dieser Messias ist der Prophet, von dem er geredet hat, den Gott schicken wird, ein Prophet wie ihn. Dieser Messias, das ist sein Freund. Der kommt da zu den Juden, zu seinem Volk und will ihnen das Heil bringen. Mose versteht in dieser Vision, dass dies der Prophet ist, den Bileam auch geweissagt hat. Entsetzt sieht er, wie das Volk sagt, wir haben Mose und die Propheten, wir wollen diesen nicht. Mose kann das nicht verstehen. Er sieht die Menschen, wie sie Jesus verurteilen und wie sie Jesus hinrichten, wie sie schreien, kreuzige ihn. Es ist für ihn unfassbar. Er begreift den Erlösungsplan, den er selbst im Buch Genesis beschrieben hat. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er hat es beschrieben in der Opferung Isaaks, dass Gott seinen Sohn hingeben wird, in der Verheißung Gottes an Eva. Und er sieht noch weiter. Er sieht, dieser Messias, das ist nicht das Ende. Es ist nicht für das Ende der Juden, für Judäa, für Israel. Es endet mit seiner Wiederkunft viele, 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 viele Jahre später. Mose sieht, wenn Jesus wiedergekommen ist, erst dann ein Land ohne Fehl. Ein Volk ohne Leid. Menschen, die um seinen Freund Jahwe Jeshua ben David leben, die in Ewigkeit keine Träne, keinen Schmerz mehr empfinden sollen, weil sie im vollen, von Gott beabsichtigten Glück mit ihm leben können. Als Mose das begreift und den großen Plan versteht, versteht er mehr als in seinem ganzen Leben zuvor. Und daraus gewinnt er einen solchen Frieden, dass er ruhig einschläft. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass an der Stelle für Mose die Sache erledigt war. Es ist gut, Gott. Du wirst dein Ding durchziehen. Und wir werden am Ende bei dir sein. Er stirbt nicht mit dem Trost eines Menschen. Er stirbt in den Armen seines Freundes. Aber es fehlt ihm niemand, denn er stirbt getröstet und im Vertrauen. Und Gott begräbt seinen Freund, wo es niemand weiß. Aber nicht für lange. Was jetzt kommt, das sehen wir, weil wir die historischen Abläufe nicht immer so berücksichtigen, nicht so klar, aber es muss klar gesagt werden. Zum ersten Mal weckt Gott einen Sünder vom Tode auf. Zum ersten Mal. Es wird beschrieben im Judasbrief, in einem Vers des Judasbriefes, Vers 9, und da heißt es, dass Jesus, der Erzengel Michael, Mose aus dem Grab geholt hat. Und der Teufel konnte ihn nicht halten. Der Teufel, dem wurde Mose abgetrotzt in dieser Auferweckung. Die Herrschaft Satans und des Todes in dieser Welt ist endlich. Und so ist es auch kein Zufall, dass bevor Jesus gekreuzigt wird, sich genau Mose und Elia mit ihm treffen. Die zwei, die Gott sich in den Himmel geholt hat. Sie treffen auf Jesus auf dem Berg der Verklärung. Das heißt, für alle, die sagen, ach, das ist doch eine Kleinigkeit, warum hat Gott ihn da nicht nach Kanaan ziehen lassen, sei gesagt, der liebe Gott hat ein größeres Herz als wir. Es ist nicht so, dass wir die Mildtätigeren wären und die Mitleidsvolleren. Nein, der liebe Gott hat seinen Mose nicht vergessen. Er hat ihn aus dem Grab geholt. Aber mit dem Tod des Mose hat er uns was gezeigt. Leute, wollt ihr mitverantwortlich sein am Scheitern oder am Gelingen von Gottes Werk? Und wenn ihr auch noch so sehr das Maul zerreißen könnt über Fehler, die eure Führer machen, und sie machen Fehler, ist das der Job, den euch Gott gegeben hat? Ich weiß, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber lasst mich das zu Ende führen. Das ist mein Appell. Wenn Paulus im 1. Korintherbrief sagt, das alles ist für uns geschrieben, für uns als Warnung, auf die das Ende der Welt gekommen ist, und wir eigentlich sagen müssen, Paulus, du selber hast gesagt, dass da noch viel passieren wird, dass der Abfall kommt und so weiter und dass das noch lange dauert. Aber wir sind hinter all diesen Ereignissen, vor denen Paulus noch stand. Für uns ist das alles Vergangenheit. Für uns ist wirklich nur mehr, dass Jesus bald wiederkommt. Ist das für die Korinther geschrieben? Auf uns, auf die das Ende der Welt gekommen ist? Oder meint Paulus nicht schon uns heute? Und wenn das so ist, für uns, auf die das Ende der Welt gekommen ist, was bedeutet das dann? Was ist das für eine Zeit des Endes, in der die Gemeinde Gottes sich nun sieht? Eine Zeit der Uneinigkeit in der Gemeinde? Denn das ist in Israel der Fall gewesen und in Korinth übrigens auch. Eine Zeit des Streits, seht Israel an, seht Korinth an. Eine Zeit der Kritik, sucht, seht Israel an, seht Korinth an. Aber wir sind ja besser als unsere Vorfahren, nicht wahr? Eine Zeit der üblen Nachrede und Verleumdung, des Hinzeigens auf alle die, mit denen wir nicht in die Ewigkeit gehen wollen. Ist euch das bewusst? Wenn ihr Leute verleumdet und mit Hass und Streit überzieht, ist euch bewusst, dass ihr damit sagt, mit dir will ich nicht in die Ewigkeit? Ja, wie zurückhaltend sollten wir sein, gell? Eine Zeit, in der wir es jenen, die die Aufgabe der Führung des Volks von Gott angenommen haben, vielleicht gegen ihre Überzeugung, gegen ihren Willen, indem wir ihnen diese Aufgabe noch schwerer machen durch unsere Unterstellungen, falschen Anschuldigungen, Gehässigkeiten. Eine Zeit des Abfalls von der wahren biblischen Lehre bis hin zu den Götzendiensten unserer Epoche. Eine Zeit des Nachgebens gegenüber den Trieben, mit denen der Teufel schon von Anfang an die Menschen betrogen, gegängelt und getrieben hat. Eine Zeit des Schwelgens in Dingen, die uns die Sinne vernebeln, so dass wir Heiliges von Unheiligem nicht mehr unterscheiden können. Eine Zeit des Machtmissbrauchs, der uns auf allen Ebenen begegnet. Geschrieben als Warnung für uns, auf die das Ende der Welt gekommen ist. Sind wir wirklich besser als unsere Väter? Meine letzte Frage. Wenn wir je im Reich Gottes sind, welchem Umstand werden wir das zu verdanken haben? Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.